ist immer so die Anspannung zwischen, es soll vortrefflich vorbereitet sein und wir machen hier keine Show. Und ich glaube, den Weg zu finden, da sind wir gerade mittendrin. Ich freue mich für alle, die da seid heute Morgen. Ich brauche für mich noch geschwinde Gebet, um zur Ruhe zu kommen. Und dann gehen wir frisch fröhlich rein in das, was du vorbereitet hast, Papa. Ich danke dir für jeden Einzelnen, egal ob jung oder alt, Herr. Ich danke dir dafür, dass du was zu sagen hast heute Morgen, dass du schon geredet hast. Danke für die Ermutigung, für die Eindrücke, für das, was du uns schon aufs Herz gegeben hast am offenen Mikro. Und ich danke dir für das vorbereitete Wort. Ich danke dir dafür, Papa, dass du einen reich gedeckten Tisch hast und dass du durch deinen Geist inspirierst und redest. Und gib uns offene Herzen, das mitzunehmen, was für jeden Einzelnen persönlich heute Morgen dran ist. Amen. So, unsere zweite Vorbereitung gehört dazu, dass man den PowerPoint rüberholt. Wunderbar. Echt. Oh, Mama Mia, hey du, ich krieg doch da, jetzt dürfte mich alles heißen. Ich habe ihn schon, genau. Gut. So. Mit euch bin ich letzten Sonntag in ein Thema eingetaucht. Das hat das Potenzial, dass manche von euch sagen, Gott im Himmel, lass mich in Ruhe. Und wahrscheinlich innerlich abschaltet. Denkt alles bloß dieses Thema nicht. Und andere vielleicht da sitzen und sagen, okay, interessant. Bin schon gespannt, was das für mein Leben bedeutet. Und ich möchte mit uns heute ein bisschen dran anknüpfen, am Anfang eine kleine Zusammenfassung machen, euch nochmal mit hineinnehmen in dieses Thema Gottes Wille für dein Leben, für uns als Gemeinde. Gottes Wille, was ist das überhaupt? Das ist so was ganz Großes, das einer schlagen kann. Und je nachdem, wie ich geprägt bin, was so innerlich in mir tickt, ich habe mal versucht, zwei witzige Bilder rauszuholen, kann entweder das passieren, was da links ist, dass ich innerlich zuerst mal auf Distanz gehe, innerlich so mal die Hand vortue und sage, ich will mich mit allem beschäftigen, aber nicht mit dem, was Gott für mich will, weil was heißt es dann für mein Leben? Ich meine, ich bin jetzt 56, da ist nach dem Wille Gottes Frage auch immer noch gut. Aber wenn ihr euch Jugendliche anguckt, dann ist das nochmal ein ganz anderes Thema, wo die Weiche im Leben nochmal ganz anders gestellt werden. Oder bin ich wie rechts? Ich kann es kaum erwarten, was Gott von meinem Leben will, wo es hingeht, welche Reise, dass er für mich hat. Kann es kaum erwarten. Und meine Einladung war, so ein bisschen mal reinzufühlen, was es in euch denn auslöst. Wenn da vorne ein Prediger steht, heute ist das Thema, was bedeutet Gottes Wille in deinem Leben? Und heute Morgen nochmal reinzuspüren, ist da eine Anspannung, ist da eine innere Resonanz, wo du denkst, okay, da ist ein fordernder Gott und was Gott will, macht es ja, weil sonst wirst du bestraft hinterher. Oder ist da ein Gott, der das Beste mit seinem Willen für dein Leben vorhat? Und es ist eine Reise. Und wir haben vorhin ein Lied gesungen, das fand ich so gut. In dir ist nichts, was mich an Angst erinnert. Und wenn in mir nichts ist, wenn in Jesus nichts ist, was an Angst erinnert, dann ist das Thema der Wille Gottes auch nichts, wo mich verängstigen muss, wo mich vielleicht überfordert, wo mich vielleicht in eine Gefühlswelt bringt, die ich eher verdränge. Und das letzte Mal auch gesagt, so wie ich das Ganze wahrnehme und den Wille Gottes von meinem Leben erlebe, das hat ganz viel mit meiner Gottesbeziehung zu tun. So wie du Gott erlebst und Gott siehst, ist das Thema angespannt oder freudige Erwartung. Und ich habe für mich festgestellt, dass mein Gottesbild ganz stark geprägt wurde durch mein Vaterbild. Das sagt mir immer mal wieder. Und wenn ich so zurückdenke an meinen Papa, ihr kennt ihn in der Halle noch, wie er da vorne saß, so der liebe Kurt. Er war nicht immer so der Vater, der in sich nichts trägt, was an Angst erinnert. Da war auch in meinem Papa und Mama was Willkürliches. Und der kleine Peter, der hat so ein bisschen Sensoren sich gelernt zum Entwickler, so abzuscannen, wie ist denn der Papa heute drauf? Kennt ihr das? Jetzt haben wir hier Familie da, könnt ihr das nachher beim Mittagessen mal schwätzen. So welche Sensoren, dass in Kinder da sind, oh, wie ist denn der Papa drauf? Ist ja heute mal wieder unberechenbar, kommt er mit schlechter Laune vom Geschäft heim. Und dann, was kann ich denn tun, damit er heute gut drauf ist? Was kann ich denn tun, dass der Papa zu mir auch liebevoll ist? Und was will denn mein Papa von mir, wo es besser ist, ich mach's, damit daheim der Haussäge nicht schief hängt. Und habe mal ein paar Bilder rausgesucht, wo so Papa und Töchter drauf sind, Papa und Söhne drauf sind, mit Anschreie oder mit Ermutigung, mit nebeneinander sitzen oder sich umarmen. Es gibt tausende Bilder. Ja. Und wenn es um den Willen Gottes geht, dann ist es auch immer eine Einladung an uns alle, uns nochmal vielleicht mit der Vaterbeziehung auseinanderzusetzen, dass da wieder ein Grundvertrauen da ist in Gott, dass er es gut mit uns meint. Ich komme am Ende noch auf das Thema, was ist, wenn Gottes Wille eine riesige Herausforderung für mich ist. Und die war es für ganz viele Menschen und ist noch ganz für ganz viele Menschen. Und ist da trotzdem ein Grundvertrauen da, wo ich dann auch meinem Papa vergeben kann, wo ich das in eine Beziehung reinbringe. Und deswegen, Harald, war das so gut, auch wenn die Kindheit vielleicht scheiße war und der Papa wegging, wo Scheidung vielleicht da war oder ein Papa, der daheim war, aber irgendwie gar nicht da war. Egal wie das ausgesehen hat, dass wir darin wirklich trotzdem einen Vergebungsprozess gehen können. Das ist für heute Morgen zu viel, ich kann das nur anteasern, aber das hängt mit dem Willen Gottes ganz stark zusammen, wie ich ihn erlebe. Ob das, mein Pointer geht nicht. Ja, genau. Ist ganz entscheidend, ob das so eine linke Reaktion hervorruft in dir oder so eine rechte Reaktion, so eine freudige Erwartung. Und mir war nochmal wichtig, auch heute Morgen zu sagen, beim Willen Gottes geht es nicht darum, was ich für Gott tun kann. Es geht nicht darum, was ich für Gott leisten kann, damit er zufrieden ist. Sondern beim Willen Gottes geht es darum, dass ich mich ihm zur Verfügung stelle und die Frage ist, was er durch uns tun kann. Und das nimmt so ein bisschen den Druck raus, Gott irgendwie zu befrieden, Gott irgendwie zufriedenzustellen, damit es gut ist. Und ich habe einen Bibelvers dabei gehabt und den möchte ich uns heute Morgen nochmal bringen. Also heute könnt ihr mitlesen. Letzte Woche habt ihr ein bisschen zuhören müssen. Ich finde das immer ganz schwierig, wenn man so zuhören muss und kann nicht mitlesen. Deswegen habe ich heute Morgen dreimal kontrolliert, ob es auch die richtige ist. Und Paulus schreibt, was uns hilft, in diese tiefe Versöhnung mit Gott zu kommen, um zu spüren, Gott meint es gut mit mir. Und wenn er schreibt hier, dann sagt er, es ist alles Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Also Gott selber hat sich mit uns versöhnt. Das ist eigentlich die wichtigste Grundlage, warum wir heute hier sind. Ich muss nichts tun und du musst nichts tun, damit du mit Gott versöhnt bist. Das steht. Und dann der zweite Teil. Und er hat uns in den Dienst dieser Versöhnung gestellt und hat den Dienst der Versöhnung übertragen. Und wie sieht die Versöhnung aus? Er sagt, in Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und er hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Und deshalb treten wir im Namen von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und da kommt das Vaterherz Gottes raus für uns alle. Gott will, dass jeder Mensch mit ihm versöhnt ist. Also wenn es um den Wille Gottes geht, habe es letztes Mal so ein bisschen erwähnt, gibt es so einen ganz persönlichen Wille. Was möchte er für dich ganz spezifisch? Aber auch so ein ganz allgemeiner Wille und um den geht es heute Morgen. Und Gott will Versöhnung mit seinen Geschöpfen. Und vielleicht ist das das allererste, was uns heute Morgen wieder im Herz berühren darf. Sagen, Gott wünscht sich so sehr eine tiefe, innige Beziehung mit dir. Und er wünscht, dass diese Beziehung jeder Mensch erleben darf. Und er hat uns als Gesandte geschickt, um diese Versöhnungsbotschaft in die Welt zu tragen. Und das Evangelium ist eine frohe Botschaft und keine Drohbotschaft. Genau, wir sehen den roten Faden durch die ganze Bibel durch. Wir hatten den Vers vom Timotheus, wo nochmal steht, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dass sie die Wahrheit, und die Wahrheit ist eine Person, dass sie Jesus kennenlernt. Das ist Gottes Wille. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Ihr habt den bewusst den ganz langen Text reingenommen, weil am Anfang steht, Gott will, dass alle Menschen geholfen werden, dass sie gerettet werden. Und am Ende sagt Paulus, und durch den Tod von Jesus ist der Beweis erbracht, dass Gott wirklich alle retten will. Und für mich ist das gerade wichtig, für mich persönlich, mein Blick weg von mir. Deswegen, Harald, ist so vielschichtig, was du gesagt hast. Dass es in meinem Glauben nicht immer nur um mich geht. So, was kann Gott für mich tun? Und wann geht es mir gut? Und das sind alles wichtige Dinge, dass es mir auch gut geht. Ich kann andere nur lieben, wenn ich mich selber auch liebe. Aber wenn ich mich geliebt weiß von Gott, dann darf das da nicht stehen bleiben. Wenn es der Wille Gottes ist, dass alle Menschen geholfen werden, dann muss es auch uns als Gemeinde ein Stück weit bewegen. Und ich habe dann weitergelesen und ihr seht es die ganze Bibel durch. Selbst Jesus sagt es, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Also selbst Jesus sagt, der Wille meines Vaters ist, dass wer Jesus hat, dass er das ewige Leben hat. Und ich bin echt froh zu wissen, dass es hier nicht fertig ist. Weil er feststellt, es gibt so viel 4000er in der Schweiz, die kann ich gar nicht mehr alle erklimmen in meinem Leben. Weder konditionell noch zeitlich. Es gibt wahrscheinlich Strände in eurem Leben, wo man gern hinwollt. Da werdet ihr nie hinkommen, weil es entweder zu teuer ist oder was auch immer oder vielleicht die Zeit fehlt. Und die Ewigkeit wird so viel bieten in dieser versöhnten Beziehung mit Gott, wo man heute hier so spüren dürfen, dass es uns echt bewegen darf, andere Menschen zu der Versöhnung einzuladen. Und der Paulus, und dann schließe ich so mal Zusammenfassung ein bisschen ab, der fragt, wie geht denn das praktisch? Und Paulus schlägt so ein total missionarisches Herz, wo er sagt, es bewegt mich. Er hat auch das geschrieben, dass wir gesandte Botschafter sind. Also der Paulus ist umeinander gezogen, halb Europa, Griechenland und wo er immer war, und hat sein ganzes Leben in diesen Dienst der Versöhnungsbotschaft reingegeben, weil er gewusst hat, das ist das Wichtigste, das ist Gottes Wille für mich, dass ich Gesandter bin und Botschafter bin. Und er hat einen Text geschrieben, wo er sagt, hey, ich tue und versuche alles, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Er hat gesagt, damals sind den Juden, ihre ganze Kultur bin ich ein Jude. Und man könnte das jetzt ausdehnen und sagen, hey, den Nagolder sind wir ein Nagolder, dass man die Nagolder gewinnt, ja. Die Rohrdorfer sind wir ein Rohrdorfer, dass man die Rohrdorfer gewinnt. Den Leuten, die im Fußballtraining sind, Felix, du spielst noch, oder? Meine Kumpels, die im Fußballtraining sind, denen bin ich ein Fußballkamerad, um ihnen in der Art von Jesus zu erzählen, wie es da reinpasst beim Kicken. Ja? Da kann ich jetzt nicht von irgendeinem Bibeltext anfangen, aber wie kann ich die erreichen? Ja? Kubisch wieder mit seinem Motorradfahrer auf der Rennstrecke. Wie kann ich meine Kumpels, die Motorradfahrer, auf eine Art erreichen, damit auch die verstehen, was die Liebe Gottes ist. Und das sind wir als Personen in einen Kontext reingestellt, aber auch als Gemeinde. Und lass den Text mal weg. Das war so meine Zusammenfassung, wo von Paulus seine Bibeltext herkommt, wo er sagt, ich mache mich zum Sklaven aller, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Und so die Sommerhausaufgabe wäre für mich heute nicht Hausaufgabe, Freizeitbeschäftigung in der Sommerferien, so an uns als Gemeinde gestellt, was bedeutet das für uns ganz praktisch, wenn wir uns zum Sklaven aller machen würdet, um wenigstens ein paar zu gewinnen. Und wo Paulus sagt, er verzichtet auf seine Freiheit, um Menschen gewinnen zu können. Was bedeutet das für uns als offene Tür, auf vielleicht liebgewonnene Gewohnheiten zu verzichten, damit wir hier nicht in 30 Jahren noch die gleiche sind? Halt grauere Haare, längere Bärte, schweißigere Füße oder was weiß ich was, sondern dass wir im Herzen tragen, Menschen zu gewinnen für Christus. Und dass wir auch Rücksicht nehmen auf jeden Einzelnen, schreibt Paulus, egal mit wem wir es gerade zu tun haben, um jedes Mal wenigstens einige zu gewinnen. Und ich habe mir echt die Frage gestellt, und das wollen wir als Gemeinde auch tun, was bedeutet denn das für uns ganz praktisch? Was bedeutet es von Gottesdienst? Was wäre, wenn wir mal unsere Teams, und das machen wir demnächst mal, fragen, heute seid ihr mit dabei, was müsste sich in dem Gottesdienst hier so ändern, damit ihr auch hier bleiben wollt überhaupt? Was für liebgewonnene Gewohnheit? Oder mit unseren Kleingruppen, ist das noch das Konzept? Findet es wirklich Anklang, dass man jederzeit jeden einladen kann? Und wir machen heute keinen Workshop und die Predigt geht auch keine 2 Stunden. Aber das bewegt mich und ich empfinde aus dem Text von Paulus raus, würde es mich freuen, wenn es uns als Gemeinde bewegt, dass man die gleiche Frage stellt, die Paulus sich gestellt hat. Das war so ein bisschen Resümee von letzten Sonntag. Nur ein bisschen fokussiert und ein bisschen erweitert. Eigentlich habe ich überlegt, ob ich jetzt wieder aufhöre hier und sage, ich mache es uns alle ein bisschen gemütlicher. Und wir nehmen das Thema mit. Und gleichzeitig war mir noch wichtig, einen Punkt reinzubringen oder 2 Aspekte zum Wille Gottes, die mir bei Jesus extrem stark aufgefallen sind. Und mit denen möchte ich so ein bisschen ein runderes Bild noch machen. Der erste Aspekt von Jesus, wir lesen 2 Verse dazu. Jesus war der Wille Gottes das Allerwichtigste. Und wenn wir so sagen, wir folgen Jesus nach und er uns darin ein Vorbild ist, dann sind auch die 2 Verse für uns vielleicht so ein bisschen ein Leitfaden. Und interessant ist, beide Verse sind im Johannes gar nicht so weit weg voneinander. Und da sagt Jesus, ich kann nichts von mir aus tun. Also beim Willen Gottes geht es nicht darum, dass ich irgendwas für Gott tue. Jesus sagt selber, ich kann eigentlich gar nichts von mir aus tun, aus eigener Kraft schon gar nicht. Und er sagt, wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist recht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist schon eine Challenge, wenn ich das für mich auch so sage. Wir beten das manchmal so in einer fröhlichen Lobpreisstimmung oder wenn es einem gut geht, dann sage ich, ja Gott, nicht mein, sondern dein Wille geschehe und ich suche auch deinen Willen. Aber das Gebet ist wirklich tiefgehend eine Entscheidung im Herzen, die dann Konsequenzen mit sich bringt. Aber Jesus hat eins gewusst, es gibt in meinem Leben keinen besseren Sinn und keine größere Erfüllung, wie wenn ich mittendrin in dem bin, was Gott für mich will. Und dass es dann manchmal richtige Schwierigkeiten mit sich bringt, da müssen wir auch drüber reden. Ja? Wenn man mit Bernd jetzt mal redet, wie es dem gerade geht, ich weiß es, also ich wüsste nicht, wie es mir ginge, wenn ich jetzt noch nach Gebäude gucken muss und immer noch keine Antwort vom Regierungspräsidium da ist und die Schule eigentlich in 5 Wochen starten soll oder 6. Da läuft dann auch nicht alles glatt, wenn wir sagen, Jesus, ich suche deinen Wille. Und nur weil dann nicht alles glatt läuft hinterher, heißt es noch lang nicht, dass ich jetzt außerhalb vom Wille Gottes bin. Ich glaube, sonst hätte Bernd wahrscheinlich schon lange rangeschmissen. Und das ist der Unterschied zwischen Durchhalten und Wissen, ich bin voll im Willen Gottes, trotz aller Widerstände. Auch wenn die kommen. Jesus sagt, ich suche den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und dann sagt er nochmal, ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und es zeigt das Herz von Jesus, wo es um den Wille Gottes geht. Und er wusste genau, was Gott von mich will. Das endet am Kreuz und da komme ich gleich drauf. Aber das, was Gott von mich will, ist das Sinnvollste und das Wichtigste, was es geben kann. War mir nochmal kurz wichtig, uns klarzumachen, dass wenn wir Jesus nachfolgen und sein Leben uns ein Vorbild ist, und es geht um den Willen Gottes, dass Jesus nichts wichtiger war, als das, was sein Papa für ihn wollte. Und wisst ihr, Jesus war auch nicht irgendwie irgendeiner Not verpflichtet. Der hat nicht gesagt, oh, die armen Menschen, es wird mal Zeit, dass ich jetzt runterkomme, dass ich da mal ein paar tröste und mal ein paar heile. Er war sich nicht dieser Not der Menschen verpflichtet, auch nicht der Sünde oder irgendwas. Das Einzige, wozu Jesus sich verpflichtet hat, wo er innerlich ein Ja hat, ist der Wille Gottes. Und ich habe gedacht, deswegen war es mir heute so wichtig, wenn wir über unsere Saatprojekte sprechen. Wenn wir sagen, wir möchten irgendwas angehen und der Stadt Gutes suchen, dann kann man schnell in den Modus kommen, wo gibt es gerade ein Problem in Nagold, das wir lösen könntet. Und dann sind wir genau in dem Modus drin, dass wir irgendeine Lösung für irgendein Problem haben. Und das darf uns nicht passieren. Wenn es um vielleicht irgendein Thema geht, wo wir im Herbst angehen und sagen, da möchte man als Gemeinde der offenen Tür Gott widerspiegeln, dann ist das allererste zu fragen, Papa, was möchtest denn eigentlich du? Was ist dein Wille? Was ist dein Saatprojekt, Papa, das in deinem Herzen geboren ist, damit es hier durch uns dann auch passieren kann? Weil sonst laufen wir ganz schnell Gefahr, uns irgendwie Gedanken über irgendeine Not zu machen und Gott hat was völlig anderes vorbereitet. Ja. Mose hat es gemacht, wo er Berufer war von Gott. Er hat den Ägypter erschlagen, weil er dachte, der knebelt sein Volk und er hat sich komplett disqualifiziert. In dem Augenblick, weil er die Not gesehen hat und er wusste, er soll das Volk befreien, aber er hat ein falsches Timing gehabt und war überwältigt von der Not und hat jemanden umgebracht. Und das wünsche ich uns, dass uns das nicht passiert. Also wenn er nach dem Wille Gottes fragt, dann ist eins wichtig heute Morgen, Gott meint es gut mit uns, sein Wille ist das Beste Wozu deines Lebens und es ist an seinem Herzen geboren. Und dazu brauchst du Gebet und vielleicht ein bisschen Stille und Ruhe, die du dir persönlich nehmen kannst, aber auch die wir uns als Gemeinde nehmen können. Sage, was hat Gott wirklich vorbereitet für uns als offene Tür? Und der zweite Aspekt, mit dem ich dann auf Zielgerade komme, ist ein längerer Bibelvers. Ich mache nochmal schön zurück. Das soll nicht vorenthalten, dass wenn es um den Wille Gottes geht, dass es manchmal eine riesen Herausforderung wird. Und die beste Geschichte ist wirklich Jesus selber anzugucken. Zu sehen, in Garten Gethsemane, da kam der Wille Gottes bei Jesus zur Vollendung. Der Wille Gottes im Leben von Jesus war, ans Kreuz zu gehen, aber auch wieder aufzustehen, für uns die Erlösung zu bringen. Und ich weiß nicht, was Gott noch in deinem Leben mit dir alles vorhat. Ich weiß nicht, welche Herausforderungen das sind, wenn ihr ihn fragt, Gott, was willst du für mich? Aber wir müssen darüber reden, dass der Wille Gottes manchmal auch eine Herausforderung mit sich bringt. Vielleicht eine Einschränkung, vielleicht ein Ruf zu irgendwas. Ich weiß es nicht, was es für euch bedeutet oder für uns als Gemeinde. Aber es zu verleugnen, dass dann alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, das wäre eine falsche Botschaft heute Morgen. Und deswegen tauche ich mit euch rein in die Geschichte vom Garten Gethsemane, wo Jesus echt herausgefordert war, Gottes Wille, wirklich Gott. Wenn man uns Paulus anguckt, wenn er berichtet, ich bin durch Schiffbruch gegangen, durch Hungersnöte, ich bin gesteinigt geworden, dass ich noch lebe, ist überhaupt ein Wunder. Und er war voll im Wille Gottes drin. Ich wüsste nicht, ob ich seine Geschichte leben wollte, so freiwillig mich darauf einlassen will. Viele Kirchenväter von uns und auch Vorbilder, die sind in Märtyrertod gestorben. Boah, will ich wirklich noch Gottes Wille? Und es kommt ein ganz wesentlicher Punkt und den finden wir nur bei Lukas. Hochinteressant. Wir gehen deshalb rein in das Lukas-Evangelium. Ihr findet den Vers sonst nirgends, wenn ihr mal die Bibel mit auf einmal angucken wollt, weil es zu heiß ist, um rauszugehen. Wir tauchen ein, mittendrin, vor der Kreuzigung. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs im Garten Gethsemane und dann steht Folgendes hier. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg, seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen und etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete, Vater, wenn du willst, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und dann kommt dieser ganz berühmte Vers von Jesus, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und dann kommt ein Satz, mit dem ich die Predigt ermutigend enden will. Das steht nur im Lukas drin. Den findest du in keine andere Evangelien. Dann steht hier, und da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und das hat mich gestern echt berührt, wo ich das vorbereitet habe, wo ich denke, ja, Jesus hatte das Kreuz vor sich. Er hat auch die Ewigkeit vor sich gehabt. Paulus, er wusste, dass er in Hungersnöte, in Schiffbrüche, in was auch immer reingeht. Paulus wusste das und trotzdem hat er sich darauf eingelassen. Und dann steht ja der Satz, bevor Jesus in diesen Kampf reinging, der so heftig wurde und er mit solcher Anspannung betete, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Bevor dieser brutale Kampf von Jesus losgeht, zu wissen, okay, dieses Kreuz ist vor mir. Da kam ein Engel und stärkte ihn. Und ich glaube, dass es heute unsere Ermutigung sein kann. Und ich glaube, dass es heute genau das sein kann, was uns befähigt, in dem Wille Gottes zu bleiben. Egal wie herausfordernd es vielleicht wird. Dass egal, was Gott vielleicht zu dir noch spricht, ob Schulgründung mit alle Wenn und Abers, in eurem jungen Alter, keine Ahnung, was da noch kommt. Vielleicht mit uns nochmal was ganz Neues anzufangen. Und der Siegfried ist hier und berichtet von Schatzsuche. Das hat dein Leben auch nochmal radikal verändert, oder? Das hat dich auf eine völlig neue Spur gebracht. Ich glaube zutiefst, dass der Wille Gottes das Erfüllendste ist, was es geben kann für unser Leben. Ich glaube aber auch, dass es eine ziemliche Herausforderung sein kann, da dran zu bleiben, da drin zu bleiben. Und vielleicht sind es manchmal Entbehrungen, vielleicht wird es noch Verfolgung, ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber auch, dass die Engel kommen werden und uns stärken werden in unserem Herzen. Was auch immer Stärkung bedeutet. Für mich war heute Morgen der Engel der Moritz. Ich hatte echt eine scheiß Nacht, das war wirklich, das kann ich niemandem erzählen. Ich glaube, das Depressionen sind oder Panikzustände, wenn du im Schlaf bist. Und dann kommt ein Engel und stärkt einen und sagt, ich sichere dich ab. No problem. Seil haben wir dabei, Eisschraube auch. Und manchmal sind es Menschen in Form von Engel oder Engel in Form von Menschen, die uns stärken. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und mich hat das erinnert an die Geschichte vom Elia, vielleicht kennt ihr die noch, mit den Baalspriestern, Riesenkampf auf dem Karmel und Feuer vom Himmel und frisst das Opfer auf und dann schlachtet er hunderte von Propheten. Das war, ich weiß nicht, durch was der da durchgegangen ist. Und dann hat er gemeint, er muss noch den Wagen vom Ahab hinterherrennen, war völlig im Eimer und in dem Zustand hat er die Botschaft getroffen, dass die Isabel nach dem Leben von ihm trachtet. Der ging ja durch die Achterbahn durch. Was das selbst verursacht war oder was nicht, weiß ich nicht. Aber der Elia war an einem Punkt, wo er gesagt hat, weißt du was, Gott, lass mich sterben. Ich mag nicht mehr. Auf Schwäbisch, in der Bibel Schwäbisch geschrieben wird, der Tag, Elia lag auf dem Boden und hat gesagt, ich mag nicht mehr. Und dann kam ein Engel und er stärkte ihn. Nicht mit einem frommen Spruch, naja, jetzt schlafen wir heute Nacht nochmal drüber, morgen früh wird es besser. Sondern der hat ihm was zum Essen gegeben und zum Trinken. So ganz natürlich, mal ganz auf einer natürlichen Ebene begegnet. Und er hat ihn schlafen lassen, weil er gewusst hat, der Kerl ist völlig übermacht, der braucht mal ein Schläfli zwischendrin, was zum Essen. Und dann kam der Engel zweites Mal und hat ihn wieder gestärkt, hat ihm was zum Essen und zu Trinken gegeben. Und natürlich war er Gegenwart von dem Engel immer was Spezielles. Und dann hat er ihn beauftragt. Erst danach. Und deswegen ist es für mich so interessant, dass es vom Alten Testament bis zu Jesus in dem Neuen Testament diese Engel, die kommen, um zu stärken, ein ganz zentrales Element sind. Und das ist meine Ermutigung heute Morgen, dass der Wille Gottes zu was werden kann, wo wir mit Anspannung sagen, hey Gott, ich bin gespannt, was du mit meinem Leben noch vorhast. Egal, ob 14, 15 oder 54, 56 oder über 70 schon, es hört nie auf, dass Gott in unserem Leben vielleicht manchmal Ziele verändert, manchmal Neues reinbringt. Dass es nichts Tiefergehendes geben kann im Leben, wo du sagst, mein Leben war echt sinnvoll. Wo ich auf der Straße gelegen bin vor 3 Jahren, da wusste ich es wirklich nicht. Ich habe gedacht, wenn es jetzt vorbei wäre, wird für Jesus stehen, habe ich das gelebt, was er so in mein Leben reingelegt hat. Und deshalb finde ich es total wichtig, sich die Frage zu stellen, Gott, was ist dein persönlicher Wille für mein Leben? Und für uns als Gemeinde, was möchtest du noch mit uns? Ja. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns in so vielem ein Vorbild warst. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du gesagt hast, ich bin nicht gekommen, um meinen Wille hier irgendwie umzusetzen. Ich bin nicht gekommen, um irgendwie mein Ding hier zu machen, mal gucken, wie es wird, sondern du hast gesagt, ich bin gekommen, um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, nämlich mein himmlischer Vater. Und Jesus, du hast mit Freude das Kreuz vor dir gesehen, weil du gewusst hast, dein Ziel ist in der Ewigkeit. Und das, was du tust, ist der Wille des Vaters. Und es wird diese Menschheit erlösen. Und ich danke dir dafür, dass du uns vorgelebt hast, dass es ein tiefes Grundvertrauen zum Papa braucht, das du hattest. Damit der Wille Gottes nichts ist, was uns Angst macht oder wo man uns zurückzieht, sondern dass, wenn es um den Wille Gottes für unser Leben geht, dass es was Freudiges ist, dass es was ist, das in uns was auslöst von Abenteuer, von Entdecken, von was Sinnvolles tun, dass es was total Sinnstiftendes ist in unserem Leben. Und deshalb, Vater, lade ich dich echt ein, dass du zu jedem von uns sprichst, dass du jedem sein vorbereitetes Werk zeigst, egal wo wir gerade stehen, und dass wir tief in unserem Herzen einen Friede drüber haben, was wirklich dein Wille für unser ganz persönliches Leben ist, was so eine ganz spezielle Ausprägung von dir ist, was beruflich vielleicht für uns dran ist, was an Begabung da ist, wo du uns in irgendwas reinführen möchtest. Aber auch heute Morgen möchten wir dich einladen als Gemeinde, dass du zu uns redest, was du mit uns als offene Tür noch vorhast. Was es bedeutet, dass wir versuchen, wirklich Menschen in diese Versöhnungsbotschaft einzuladen. Auf was wir wirklich achten dürfen, Jesus. Was an Veränderung vielleicht gut und wichtig ist in unserem Herzen. Wo du sagst, ich möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Ich möchte, dass jeder Mensch Jesus kennenlernt. Dass es unser Herz heute Morgen wieder neu bewegt, Vater. Amen.